Du fragst, ist das jetzt eine Spezialität der US-Akteure? Ja, das ist so. Niemand hat in Deutschland so viele Aktien, also Miteigentum an deutschen Banken und Unternehmen wie BlackRock. Es gibt keinen deutschen Akteur, der so viele Aktien hat wie BlackRock. Und der Aktionär, der an der zweiten Stelle steht, der die meisten Aktien hat, Miteigentumsanteile hat an den wichtigsten 150 deutschen Unternehmen, ist auch kein deutscher Clan, keine deutsche Person, kein deutsches Unternehmen, sondern das ist Vanguard und so weiter, ja. Das heißt also, Monopolkapital kann man in einer neuen Weise sagen. BlackRock ist ne, der größte Eigentümer gleichzeitig von etwa 18.000 Unternehmen im westlichen Kapitalismus, die meisten in den USA natürlich, wo sie angefangen haben, aber auch in allen wichtigen westlichen Staaten in der Europäischen Union, aber auch etwa in Indien, in Kanada, in Australien und so weiter. Insofern ist das ein neuartiges kapitales Monopol, aber eben ganz primitiv sozusagen von amerikanischen Akteuren geführt. Ja, also da kann man, glaube ich, ne, keine Frage haben, warum das jetzt amerikanisch speziell sein soll. Und was ja dazu kommt, was ich angedeutet habe, diese führenden amerikanischen Kapitalorganisatoren, ne, von BlackRock, von denen es etwa 300 bis 400 gibt, die sind ja zusätzlich begleitet von wesentlich 95% amerikanischen Beratern, die dann jeweils als PR-Agenturen, als Wirtschaftskanzleien, als Wirtschaftsprüfer, als Unternehmensberater und so weiter, ne, die Aktivitäten von BlackRock, Vanguard, State Street, Wellington, Fidelity und so weiter in Deutschland begleiten. Ja, wenn es etwa um den Kauf, um die Umstrukturierung und so weiter von Unternehmen gibt. Also wenn beispielsweise gegenwärtig Bayer-Abteilungen in die USA verlegt, ne, dann sind da diese amerikanischen Berater noch dabei, während BlackRock und Co. die führenden Aktionäre sind. Ja? Oder ein Beispiel, der bekannteste Rüstungskonzern in Deutschland ist Rheinmetall. Aber ne, seit er in einem Aufstieg begriffen ist, besonders schneller Art, nicht zuletzt durch den Krieg der Ukraine, der von Deutschland aus beliefert wird, das haben auch die amerikanischen Kapitalorganisatoren gemerkt und sie haben sich zu den größten Aktionären von Rheinmetall gemacht. Also unter den 10 größten Aktionären von Rheinmetall sind 8 amerikanische. Ja, also ne, insofern ist deine Frage, was ist da jetzt besonders an dem Monopolkapital? Ist da jetzt das Amerikanische was Besonderes? Ja, leider ist das was ganz einfach auch zu definierendes, ja, faktenmäßig ganz einfach festzustellen. Und ja, deine zweite Frage war, würde das besser, wenn das deutsche Kapital, ich habe ja nicht gesagt, dass die Alternative darin liegt, das deutsche Kapital wieder an die Macht zu bringen, sondern die Alternative besteht darin, dass wir die Investoren sozusagen regulieren müssen. Ja, ob sie jetzt deutsch oder Hintertupfing oder deutsch sind, ja, sie sind gegenwärtig nicht reguliert. Und na, die können sich aussuchen, welche Unternehmen kaufen wir auf. Die deutsche Regierung, die Europäische Union macht da keine Auflagen. Ja, also beispielsweise, dass BlackRock und Vanguard und State Street die größten Aktionäre im deutschen Wohnungsmarkt sind. Ja, gleichzeitig die führenden Aktionärsgruppen in den größten 4, 5 Wohnungskonzernen in Deutschland sind gleichzeitig bei Vonovia, bei Deutsche Wohnen, bei LEG, bei und so weiter. Ja, das muss reguliert werden, ob das jetzt deutsche oder amerikanische oder sonstige Investoren sind. Ja, das ist die Alternative. Ja, das ist die Alternative. Und es ist die Übernahme, die Befolgung der in der UNO weltweit sozusagen beschlossenen Arbeitsrechte. Ja, die sind von der deutschen von der Bundesregierung, von der EU ausgehebelt worden. Das, was wir als prekäre Arbeitsverhältnisse immer mehr haben, das verletzt systematisch die Arbeitsrechte der UNO. Ja, also das müssen wir uns holen. Das wäre die Alternative. Und da stellt sich nicht diese offensichtlich in manchen linken Kreisen populäre Frage, ja, ist das dann mit deutschem Kapital besser oder so? Ja, das ist, ja, okay. Wie viel sind 5% des Bruttoinlandsprodukts? Also das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls wäre es gut, das Doppelte von dem, was wir gegenwärtig an Militärbudget haben. Ne? Gegenwärtig sind wir so bei 2,5%. Also es sind ja einige Ermächtigungen noch schon beschlossen worden, aber noch nicht ausgeschöpft. Ja, also dieses etwa 100 Milliarden Sondervermögen, also Sonderschulden für die Bundeswehr, das sind ja noch nicht ausgeschöpft, sie sind grundsätzlich beschlossen. Aber wenn wir diese Ausschöpfung dazu nehmen, dann sind wir bei etwa 2,5%. Und das sind, glaube ich, gegenwärtig etwa 70, 80 Milliarden Euro, ne? Weiß ich nicht, könnt ihr ja nachgucken. Und die 5% wären dann das Doppelte. Ja, dann die zweite Frage, wie kann es sein, dass die DAX-Werte gleichzeitig mit der sich beschleunigenden Wirtschaftskrise steigen? Ja, das ist genau die Logik, die ich geschildert habe, die amerikanischen Konzerne, also die amerikanischen Kapitalorganisatoren, die ja auch gleichzeitig Unternehmen sind, wie BlackRock, sie gelten ja auch mit Zustimmung der Europäischen Union immer noch als Schattenbanken. Ja, offizieller Begriff Shadow Banks. So werden sie bei den G7, in der Weltbank, bei der Federal Reserve Bank, der Zentralbank der USA, bei der Europäischen Zentralbank geführt. Das ist der offizielle Name, weil sie eben nicht als Banken gelten und eben noch weitgehend unreguliert sind, obwohl dieser Zustand ja seit der Finanzkrise schon jetzt sehr lange andauert. Und die Praktiken dieser neuen Kapitalorganisatoren wie BlackRock, die gehen ja noch über das hinaus, was wir als neoliberal gelernt haben zu kritisieren. Das heißt also, sie haben im Lauf des letzten Jahrzehnts, beginnend auch mit der stummen Zustimmung der Dauerkanzlerin Angela Merkel, sie haben in Deutschland sich die wichtigsten, profitabelsten Unternehmen rausgesucht, in denen sie zu den führenden Aktionärsgruppen geworden sind. Beispielsweise eben auch im größten Wohnungskonzern Vonovia, bei Rheinmetall und so weiter. Und in diesen selektiven, profitablen Unternehmen, dort gehen sie weiter profitabel vor, verkaufen einzelne Teile, lagern Zulieferer aus und so weiter und können deswegen höhere Gewinne rausholen, höhere Boni an die Manager ausschütten und während gleichzeitig drumherum die Arbeitsplätze abgebaut werden und für die Mehrheit der Beschäftigten entweder eben die Stagnation der Löhne oder ein Absenken der Kaufkraft oder eben die Arbeitslosigkeit, die prekäre Arbeit und so weiter zunehmen. Ja, das ist die Logik, die wir sozusagen, also wir, das heißt die Bundesregierungen der letzten Jahre, unabhängig davon, ob da jetzt SPD oder CDU die geführt haben, und eben auch die Europäische Union, die das gefördert haben. Die haben das gefördert oder zugelassen, dass diese Gewinnlogik zu Lasten der Volkswirtschaften, zu Lasten der Mehrheit der Beschäftigten durchgeführt und verschärft worden ist. Und das würde natürlich auch mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz noch weitergehen. Ja, ich habe ja nicht gesagt vergesellschaften, sondern regulieren. Das heißt also, ne, wir, um es mal am Wohnungsmarkt deutlich zu machen. Also da hat ja die Berliner Initiative Deutsche Wohnen enteignen schon ziemlich gute Vorschläge gemacht, nämlich, ne, dass es nicht einfach darum geht, etwas zu vergesellschaften oder in staatliches Eigentum zu übertragen, sondern es neu zu organisieren. Denn also ne, der Staat, der ja bisher so eng mit den Kapitalisten komplizenhaft zusammengearbeitet hat und denen sozusagen immer mehr erlaubt hat, der Staat ist ja an für sich genommen heute kein zuverlässiger Vertreter der Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen ne, gehört es ja zum Konzept der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, dass nicht einfach jetzt beispielsweise das Land Berlin die Wohnungen übernimmt, sondern dass es da eine zivile, auch menschenrechtliche Organisationsform geben muss mit Beschlussorganen, mit Beteiligung der Mieter und so weiter. Und von daher ist es notwendig, dass eben auch die Arbeitsrechte, ich betone das nochmal, die Arbeitsrechte nach den UN-Vorgaben übernommen und eingehalten werden müssen. Und zu den Menschenrechten nach UN gehört auch beispielsweise eine leistbare Miete für Familien, die dann eben durch die Miete nicht überfordert werden dürfen, sondern eben auch ihren Lebensunterhalt mit neben der Miete eben auch menschenwürdig betreiben können. Ja, das heißt also, wir müssen sehr viele Regulierungen einführen, die bisher eben durch die neoliberale Wirtschaft und durch die staatliche Komplizenschaft sozusagen ausgehebelt worden sind. Die zweite Frage ist die, hat die Deindustrialisierung so viel mit den USA zu tun? Ja, zunächst mal, weil ne, das hat begonnen mit der Agenda 2010 der kleinen Ampelregierung, die 1998 angefangen hat, SPD und Grüne, Bundeskanzler Gerhard Schröder, Vizekanzler Josef Fischer von den Grünen. Und die haben ja mit der Agenda 2010 begonnen. Ne, der Agenda 2010 hatte ja zwei wichtige Teile. Einmal die Entflechtung der Deutschland AG, so hieß das. Ne, das besagte, damit der Standort Deutschland international wettbewerbsfähig werden kann, muss die enge Verzahnung deutscher Banken und Versicherungen, also Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, Allianz Versicherung und so weiter mit den deutschen Wirtschaftsunternehmen, Konzernen, die muss aufgelöst werden. Also laden wir steuerbegünstigt ausländische Investoren ein, Unternehmen in Deutschland zu kaufen. Die reale Einladung ging ja in die USA. Die Schröder-Regierung hat extra eine Abteilung aufgemacht mit dem Chef der Deutschen Bank, Hilmar Koppe, der in den USA im Auftrag der Schröder-Fischer-Regierung herumgereist ist und hat gesagt, hier könnt ihr jetzt in Deutschland steuerbegünstigt Unternehmen zunächst mal des Mittelstands aufkaufen. Und deswegen kamen ja seit etwa der Jahrtausendwende ab 2000 dann zunächst mal sozusagen die zweite Liga der amerikanischen neuen nicht regulierten Investoren nach Europa, nach Deutschland. Also die Private Equity Investoren, die dann Heuschrecken genannt worden sind aufgrund ihrer Brutalität. Und die haben ja dann angefangen und haben bis etwa heute etwa 10.000 deutsche Mittelstandsfirmen gekauft und verwertet. Und dabei sind Hunderttausende Arbeitsplätze verloren gegangen, ausgelagert oder stillgelegt worden, weil sie sich so nicht mehr gelohnt haben. Aus Sicht dieser gewinngeilen amerikanischen Investoren. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, also seit 2005 hat dann zum Beispiel auch Friedrich Merz als Anwalt einer solchen amerikanischen Wirtschaftskanzlei, Mayer Brown mit ihrer Filiale in Düsseldorf, dann solche amerikanischen Heuschrecken-Investoren beraten. Und das war sozusagen der Anfang dieser Deindustrialisierung. Und das ist dann in größerem Stil dann etwa seit der Finanzkrise mit den ganz großen Investoren, also Stichwort BlackRock und so weiter, fortgeführt worden. Und Vorreiter dessen, was du genannt hast, Dienstleistungsbereich, Vorreiter bei der Verarmung der abhängig Beschäftigten war ja bekanntlich Amazon oder United Parcel Service und so weiter oder beispielsweise auch McDonald's, ja, die Dienstleistungen neu aufgebaut haben, aber gleichzeitig die Arbeitsplätze dann sozusagen möglichst knapp gehalten haben oder knapp halten und gleichzeitig eben auch verarmen in prekäre Arbeitsverhältnisse, die ja vielfach auch ganz gezielt mit Migranten aufgefüllt werden. Und das ist beispielsweise auch bei den jetzigen ja alles amerikanischen Unternehmen, das größte Taxiunternehmen der Welt, auch in Deutschland höchst aktiv in allen Großstädten, Uber, ja, der größte Taxidienst, aber inzwischen auch erweitert zum größten LKW und so weiter, Transportdienst, Uber-Dienstleistung, organisiert höchst prekäre Arbeitsverhältnisse, ganz gezielt auch mit einer neuen Form des Rassismus, holt sich möglichst billige migrantische Fahrer aus den verarmten Slums und in den europäischen Großstädten, ob das jetzt London oder Paris oder Berlin und so weiter ist. Und insofern haben wir es mit einer Deindustrialisierung zu tun, gleichzeitig natürlich, da hast du recht, mit dem Aufbau einer Reindustrialisierung oder im Dienstleistungsbereich. Und aber was ja nicht das Ziel hat, die Volkswirtschaft zu fördern. Ja, also bis etwa 1980 oder so, galt in der Bundesrepublik Deutschland das Ziel der Vollbeschäftigung als politisches Ziel einer Regierung. Das zu fördern durch verschiedene Maßnahmen galt auch in der Europäischen Union, in den anderen EU-Staaten. Aber dann wurde das abgelöst. Das gilt seitdem nicht mehr. Und deswegen konnten sich diese Neuen vor allem faktisch unter Führung amerikanischer Investoren, die halt hier am erfahrensten, am aggressivsten sind, auch das meiste Geld haben. Deswegen haben sie dann diese Entwicklung der nicht volkswirtschaftlichen Reindustrialisierung, Dienstleistungsaufbau und so weiter beschleunigt. Und was um die die von ihnen, wo sie die führenden Aktionäre sind, was um diese Unternehmen herum passiert, in der Volkswirtschaft, mit der Mehrheit, das ist denen egal. Und das Gleiche nochmal verschärft gegenüber den westeuropäischen Staaten ist ja auch in den osteuropäischen Staaten passiert, sodass also zwischen Kroatien, Kosovo und den baltischen Staaten im Durchschnitt etwa 25% der Menschen entweder verarmt sind oder eben als migrantische Arbeiter in Europa oder weltweit unterwegs sind. Also einmal, die Gefahren bestehen vor allem in zwei Bereichen. Einmal eben beim Militär, das heißt in der Übernahme der Stellvertreterposition für die amerikanische Geostrategie. Das heißt also, die Ukraine war jetzt ein paar Jahre lang der Stellvertreterkrieger der USA, ist erschöpft, hat etwa 500, 600, wissen wir nicht genau, 1000 Soldaten auf dem Altar der westlichen Werte hingeopfert. Das ist jetzt ausgeschöpft. Da kommt jetzt kein Menschenmaterial mehr nach. Da hilft es auch nicht, wenn man mehr Rüstung liefert, wenn die Soldaten sozusagen nicht mehr da sind oder schwächer oder weniger werden. Deswegen ist es eben die Aufforderung der Trump-Regierung, dass jetzt die größeren EU-Staaten sich als Stellvertreterkrieger gegen Russland aufrüsten, was eben zum einen eine Verarmung unserer europäischen, noch weitergehende Verarmung bedeuten würde und eben auch die Gefahr eines schließlichen Atomkrieges auf europäischem Boden unter amerikanischer Führung. Das ist die eine Gefahr, weswegen wir, das ist eine einfache Frage, warum sollen wir denn da raus aus dieser Abhängigkeit? Ja gut, wenn das für dich keine Gefahr ist, dann bleib drin. Aber ich meine, das ist eine Gefahr, die jedenfalls für die Mehrheit der Menschen so besteht. Vielleicht hast du ja schon einen schönen Bunker dir bestellt. Es gibt heute Spezialfirmen, die liefern das. Hast, brauchst nur ein bisschen Geld, dann kriegst du den. Oder du bist Regierungsmitglied, dann kriegst du auch so einen Bunker. Und der zweite Bereich, warum wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien müssen, ist eben dieser wirtschaftliche Bereich, weil eben das Zulassen, das freie Zulassen, dieses freie Agieren der amerikanischen Kapitalorganisatoren, der Heuschrecken, der Hedgefonds, der BlackRockies und so weiter, eben nur ganz selektiv deren Interessen bedient. Die lassen die Mieten steigen, die lassen die Nebenkosten bei den Mieten steigen, die lassen durch ihre Verkaufspolitik die Preise der Eigentumswohnungen steigen und so weiter. Und die verarmen die Mehrheit der Beschäftigten. Ja, auch das ist eine Abhängigkeit, wo ich meine, das ist das Mehrheitsinteresse, sich daraus zu befreien. Ja, natürlich, richtig. Dass die Trump-Truppe, Trump-Regierung und die mit ihm verbundenen Konzerne und so weiter, die wollen im Wesentlichen, das ist ja die Erklärung ganz offiziell, sich auf den systemischen Hauptfeind China konzentrieren. Das habe ich ja vorhin zitiert. Pete Hegseth, ne, hat nach der Einnordung der europäischen NATO-Mitglieder, ihr macht jetzt 5% Militärbudget, gesagt, so jetzt fahre ich weiter nach Asien und da rüsten wir noch schneller auf, in Japan, in Taiwan, in Südkorea, in Indonesien. Und das ist klar, das ist das Hauptziel, aber das ist ja im Prinzip nicht neu. Das hat Obama schon 2008 so im Prinzip erklärt. Ne, Pivot to Asia, wir orientieren uns jetzt mit dem System gegen den systemischen Hauptfeind China. Ne? Das ist klar, das ist auch die Trump-Geostrategie, die der nur sozusagen jetzt noch mehr operationalisiert. Und natürlich deswegen wollte er schnell den Friedens ja, ne, Frieden in der Ukraine mit Russland machen. Wobei das natürlich für die Trump-Truppe auch deswegen ganz einfach war, weil die ja keinen Cent am Ukraine-Krieg verdienen. Ja? Die Verdienste, die Gewinne am Ukraine-Krieg, das haben die großen amerikanischen Rüstungskonzerne Lockheed, Raytheon, Boeing und General Dynamics und so weiter und die großen Energiekonzerne, da haben die Trump-Multimilliardäre keine Aktien drin. Ja, also die können schnell sagen, mach den Krieg zu Ende, wir gewinnen da nichts dran. Wir wollen jetzt, ne, und das ist ja der Zugriff, den die Trump-Regierung schon von Anfang an angestrebt und jetzt offensichtlich weitgehend realisiert oder vertraglich jedenfalls geklärt hat. Wir wollen für unsere Unternehmen, die mit der Trump-Regierung verbunden sind, was nicht die alten bisherigen führenden US-Konzerne sind. Wir wollen die Lizenzen für den Abbau der seltenen Erden, der kritischen Mineralien, der Bodenschätze in der Ukraine. Das wollen die, ja? Klar. Frieden ist für die Wurscht. Sie wollen Zugriff auf die Ukraine haben und das scheint, ja, auf dem Wege zu sein, aber wie sein Verteidigungsminister Hegseth den Europäern eingetrichtert hat, die 5% Aufrüstung gegen Russland, das macht ihr jetzt in Europa. Ja, die Frage war das Recht auf Eigentum, was es auch in der UNO gibt. Also, dass wenn man die ganze UNO nimmt, einschließlich des Völkerrechts und der Menschenrechte, dann kannst du ohne jegliche Verrenkung Eigentum, auch privates Eigentum, so einhegen, dass es volkswirtschaftlich und für die Mehrheitsbevölkerung dienlich ist. Ja, wenn du die Arbeitsrechte mit vollem Lohn, mit den drei Sozialversicherungen, die dann auch ausreichen müssen für die Rente, für die Gesundheitsversorgung und so weiter, für die Arbeitslosenversicherung, ne, wenn du das so gestaltest, dass das Eigentum sich daran halten muss und wenn du eben auch nach UN-Recht, nach Völkerrecht die nationale Souveränität regelst, dann kannst du beispielsweise auch diese bisherigen ungebremsten Freiheiten der amerikanischen Investoren in der Europäischen Union und in Deutschland von BlackRock und so weiter, die kannst du einhegen. Ja, das ist überhaupt kein Problem und insofern schließt sich die Frage nach dem chinesischen Modell hier sozusagen zwanglos an. Denn wie ihr ja wisst, in China sind Tausende amerikanische, westliche und so weiter Unternehmen präsent, aktiv, auch als private Unternehmen oder mit Filialen in privater Rechtsform. Aber was sie dort machen oder machen müssen, das ist das, was sie in den USA oder in Deutschland oder in einem Staat der Europäischen Union niemals machen würden. In China müssen sie Regularien akzeptieren, die sie in Deutschland nicht akzeptieren brauchen. Ja, und das tun sie aber, um eben in China mit teilzuhaben an dieser Entwicklung, die nur dort läuft. Und dieses Modell zeigt, dass eben unter einer nationalen Souveränität mit einer der Mehrheitsgesellschaft verpflichteten Regierung auch privates Eigentum zu einer volkswirtschaftlichen, menschenrechtlichen Gestaltung der Wirtschaft, der Unternehmen, der Arbeitsverhältnisse gezwungen werden kann und gezwungen wird. Und deswegen können wir uns daran sozusagen im Prinzip ein Vorbild nehmen, davon lernen, wobei natürlich das mit der ganz anderen Vorgeschichte, die wir sozusagen im Zentrum des entwickelten Kapitalismus in Westeuropa, in den USA und so weiter, mit dieser Vorgeschichte haben, dass wir da nicht das Gleiche machen können wie in Kiew. Das ist ja jetzt banal, das ist klar. Aber mit den Prinzipien, mit denen China in kurzer Zeit zur erfolgreichsten Industrie-, Dienstleistungs-, Technologie-, Handelsnation der Welt geworden ist, unter Einbeziehung der Mehrheitsgesellschaft mit einer nachhaltigen Erhöhung der Arbeitseinkommen, auch wenn die von einer sehr niedrigen Basis ausgehen musste, ne, das hat kein anderer Staat so geschafft. Und deswegen meine ich auch, solche Initiativen, wie wir das mit Attac sind, wir müssen uns auch internationalisieren. Wir müssen auch Kontakte aufnehmen, nicht nur mit vergleichbaren Initiativen in der Europäischen Union, in Europa, sondern auch in den USA und auch in China, auch in den BRICS-Staaten. Ja? Internationalisierung gehört heute zu den notwendigen Dimensionen des Arbeitens. Ja, die großen US-Kapitalorganisatoren wie BlackRock und so weiter haben nach meiner Kenntnis alle Beziehungen zu Russland abgebrochen. Sie haben ja versucht, zunächst unter Jelzin da reinzukommen, hatten ja das zum Teil geschafft, sind dann aber unter Putin dann geblockt worden, haben sich dann zurückgezogen und sind im Wesentlichen überhaupt nicht mehr dort. Ob es noch Verdecktes gibt, was ja zur Praxis dieser Kapitalorganisation gehört, das weiß ich nicht. Ich glaube es aber nicht. Während die großen amerikanischen Kapitalorganisatoren auch als Aktionäre etwa von den großen Digitalkonzernen und so weiter und Banken, die sind in der Volksrepublik China präsent, aber unterwerfen sich Regularien, die sie in den USA oder in der Europäischen Union nie akzeptieren würden. Also zum Beispiel BlackRock hat sich jahrelang bemüht, ein Finanzprodukt zur Geldanlage für die Altersvorsorge auch in China verkaufen zu können. Auch angesichts der Tatsache, dass ja China mit etwa 200 Millionen Menschen die bei weitem kaufkräftigste aufsteigende Mittelschicht der Welt hat, also viel größer ist als die in den USA und so weiter. Ne, da hat BlackRock sich jahrelang bemüht und hat dann nach einigen Jahren einer Auflage zugestimmt, dass sie da ein paar Milliarden sozusagen da in China anbieten können, ja, damit sie überhaupt mal da rein dürfen. Und das machen die jetzt. Und sind aber auch mit Aktien an einigen Unternehmen beteiligt, Kraftwerken und so weiter, aber unterwerfen sich dort Regularien, die sie in Deutschland oder sonst im Westen niemals akzeptieren. Ja, die zweite Frage war die, ist die Tatsache, dass die enge Mitarbeit von dem jetzigen Bundeskanzler Merz bei BlackRock ein Anlass sein kann oder werden kann, über diese Abhängigkeit, die ja in Merz und BlackRock und in dieser Verbindung sozusagen verkörperte Abhängigkeit vom US-Kapital, ob da jetzt stärker drüber diskutiert, öffentlich diskutiert oder auch dann entsprechende Konsequenzen verlangt werden. Ja, da würde ich sagen, das hoffe ich natürlich, ja. Und ich habe ja mit der seit 2020 bestehenden Initiative gegen BlackRock, die ja noch mit dem auch in Attac bekannten Peter Grotjan gegründet worden ist, 2020. Ne, wir haben jetzt ja ein Thema aufgemacht. Ich habe das in meinem aktuellen Buch BlackRock Germany auch genauer ausgeführt. Ne, wir haben jetzt zum ersten Mal in Deutschland dargestellt, wie BlackRock als größter Aktionär in Deutschland in den DAX-Konzernen und den MDAX-Konzernen seinen superreichen Kapitalgebern, denen ja die Dividenden, die Gewinne zugeleitet werden durch BlackRock, wie BlackRock diese Superreichen durch den Einsatz von 4 Dutzend Briefkastenfirmen in den Cayman Islands und so weiter vor der Steuerzahlung schützt, beziehungsweise zur Steuerflucht verhilft, also auch zur Verarmung des deutschen Staates beiträgt. Und da hoffen wir, ne, demnächst wollen wir da nochmal eine zusammengefasste Veröffentlichung dieser Praktiken in die Öffentlichkeit geben, auch gezielt an die etwa 22 Mitgliedsorganisationen der Allianz Vermögen besteuern jetzt. Ne, könnt ihr im Internet finden, diese Allianz, die aus 22 Initiativen, Organisationen, Gewerkschaften und so weiter besteht. Und es gibt ja auch die Initiative Finanzwende und andere, die sich ja verstärkt um die Besteuerung von Vermögen und so weiter kümmern. Ja, wir hoffen, dass wir damit diesen einen Punkt der gefährlichen, verarmenden Abhängigkeit Deutschlands von amerikanischen Großinvestoren wie BlackRock, dass wir das in die öffentliche Diskussion einbringen können. Ansätze für Internationalisierung. Es gibt ja jetzt mal da, wo ich jetzt beruflich tätig bin, sozusagen als Autor, gibt es ja verschiedene Formen. Es gibt eine Zeitschrift für die neue Seidenstraße. Eine englischsprachige Zeitschrift, die heißt Belt and Road Initiative Quarterly, unter der Abkürzung BRIC. Aber das K ist sozusagen ein Q. Könnt ihr das finden? Das sind Autoren aus aller Welt, die sich eben für diese sozusagen innerhalb dieses Staatenbundes BRIC auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene sozusagen wissenschaftlich autorenmäßig vernetzen. Und da, wo ich seine zweite Spur persönlich als Mitherausgeber tätig bin, ist diese schon genannte World Marxist Review. Findet ihr auch im Internet unter World Marxist Review in einem Wort.org. Das ist eine internationale Zeitschrift, englischsprachig, in einem Verlag in London, Canut International Press, mit der Redaktion in China, aber eben die Herausgeber kommen aus allen Kontinenten, aus den USA, aus Russland, aus China, aus Griechenland, aus Südafrika, aus Brasilien und so weiter. Und auch die Redaktion ist international zusammengesetzt. Da sind Kanadier drin, da sind Chinesen drin und so weiter. Und ich beispielsweise, ich habe mir, weil ich Französisch kann, dann die drei Mitherausgeber dieser Zeitschrift aus Frankreich rausgesucht, habe deren Internetauftritte bzw. E-Mail-Adressen mir gesucht und bin mit denen jetzt im Austausch. Und was dann noch sozusagen unterstützt wird durch die französische Ausgabe meines Buches Verhängnisvolle Freundschaft, Amitié Fatal, wo Marie-Dominique die Übersetzung gemacht hat. Das ist dann sozusagen das Hilfsmittel, um dann in Frankreich mit dortigen Websites, Webportalen, Videokonferenzen, Interviews und so weiter zu machen. Das sind so Möglichkeiten, die ich als Autor in diesem Sinne nutze. Und aber ich verstehe mich ja nicht nur als Autor, sondern auch als jemand, der die praktische Politik mit befördern will, wie das ATTAC ja auch möchte. Und und da meine ich, dass wir mit den Teilen, regionalen oder sonst wie, Gruppierungen von ATTAC sowohl in Deutschland als auch in den anderen Staaten, in Österreich, in Frankreich und so weiter, unter diesen Bedingungen der Neuorganisation, wo eben auch innerhalb von ATTAC sich Spaltungen, Trennungen, Neuorganisationsformen auftun, dass wir uns da neu vernetzen und auch versuchen, dass diese Vernetzung auch mit Verwandten Initiativen hinzukriegen, mit Gewerkschaftsgruppen oder mit Initiativen, die sich um die Besteuerung von Vermögen kümmern und so weiter. Also die Rüstung hat Priorität. Das ist nochmal neoliberal nochmal weiter entfesselt. Das unterstützen natürlich auch die großen Investoren wie BlackRock. Und die Infrastruktur, die Arbeitsverhältnisse und so weiter, das ist dann sozusagen nur noch sekundär. Wenn da der Staat auch finanziell eingreifen will, dann ist das sozusagen untergeordnet der Priorität Rüstung. Und das ist natürlich eine dieser Gefahren, aus der wir uns befreien müssen. Denn diese Gefahr wird im Wesentlichen A, durch die amerikanische Regierung, durch die amerikanische Militär-Geostrategie und durch die großen hier jetzt dominierenden amerikanischen Investoren wie BlackRock, Vanguard und so weiter forciert. Also führend bei der Nichtunterzeichnung der ILO Menschen- und Arbeitsrechte sind ja die USA. Ne? Es gibt etwa 190 Konventionen heißen die bei der ILO. Es gibt 190 ILO-Konventionen zum Arbeits- und Sozialrecht. Und die USA sind sozusagen weit führend noch vor Katar. Ne, sie haben etwa 10 dieser 190 ILO-Konventionen ratifiziert, wobei das noch die unwichtigsten sind, also keine der kollektiven Rechte, Rechte von Gewerkschaften und Belegschaftsvertretungen, die sind nicht unterzeichnet. Auch nicht die zu den Sozialversicherungen. Auch nicht die zur Zwangsarbeit. Ja. Und und die USA haben ja noch etwa ein Dutzend sogenannte abhängige Territorien, ja, wo ja auch viel ausgelagerte Industriearbeit gemacht wird, wie beispielsweise Puerto Rico. Ne, Puerto Rico gehört zu den USA, ist mal erobert worden, ist aber kein US-Staat. Und für dieses US-Territorium gelten noch weniger dieser ILO-Arbeitsrechte. Und das gilt auch für andere Territorien, diesen Dutzend Territorien, die zu den USA in Asien und so weiter gezählt werden. Von Guantanamo und so weiter gar nicht zu sprechen. Wo eben die Niedriglöhnerei auch von der indischen Regierung weiter gefördert wird. Also die neuesten Apples durch Foxconn montiert in Indien. Da werden den jungen Frauen, die zwischen 18 und 25 Jahren da angeworben werden und in Massenunterkünften untergebracht werden, da bekommen die Frauen 80 Cent in der Stunde. Wobei ihnen da nur etwa die Hälfte ausgezahlt wird, weil sie da Abzüge haben für die überwachte Massenunterkunft, für das billige Essen, für den täglichen Transport von der Massenunterkunft zur Fabrik und zurück. Und insofern haben wir hier insgesamt im Westen eine Nicht-Einhaltung bzw. Verletzung von einmal früher ratifizierten ILO-Konventionen, die eben auch mal von europäischen EU-Staaten ratifiziert worden sind, aber zunehmend nicht mehr eingehalten und verletzt werden, während eben in China sozusagen die umgekehrte Entwicklung im Gange ist. Also deine Intention teile ich vollständig, sehe aber gar keinen Widerspruch zwischen nationaler Souveränität und Internationalismus. Das macht ja gerade China vor. China hat diesen Erfolg auch in der einzigartigen Aufwertung der Arbeit, der Arbeitsverhältnisse, der Arbeitseinkommen, der Arbeitssicherheit, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Internationalisierung. Ja? Also das ist ja eine Gleichzeitigkeit. Meine ich so im Prinzip jedenfalls auch als eine notwendige Form der Regulierung in der Europäischen Union. Auch die Mitgliedstaaten der EU müssen in diesem Sinne national souverän werden, müssen national den Investoren, woher sie auch kommen, Auflagen machen können für Mieten, für Arbeitsverhältnisse und so weiter. Und das ist ja auch in der UNO sozusagen überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, ne, auch die UN-Charta verlangt die Nichteinmischung von Staaten in die Angelegenheiten anderer Staaten. Und gleichzeitig organisiert ja, ist ja die UN eine Organisationsform des Internationalismus. Nur eben diese Verbindung, nationale Souveränitäten verbinden sich international, wird ja gerade durch die amerikanische Praxis verletzt und zerstört, wo die USA eine internationale Ordnung neben und gegen die UNO organisieren. Ja? Die USA betrachten sich selbst ja als den Staat, der als einziger berechtigt ist, sein National Interest nach seinen Vorgaben, nach seinen nationalen Vorgaben international zu praktizieren. Ja, die USA sind ein nationalistischer Staat, der nach seinem National Interest die gesamten Weltverhältnisse regeln, ordnen will und gleichzeitig den anderen Staaten die nationale Souveränität abspricht und sozusagen für eine Globalisierung, eine Internationalisierung eintritt, die sich nach dem nationalen Interesse der USA richtet, die für sich vorbehalten, der einzige nationale souveräne Staat zu sein.